Hi zusammen. Mein Name ist Marcel. Ich bin Geschäftsführer und Gründer von APA. Wir sind die größte inhabergeführte Spezialagentur für Partnership Marketing in Dach. Und ich spreche heute mit Mario darüber, warum Paid Media strukturell an seine Grenzen stößt und warum Performance Partnerships das erste wirklich skalierbare Wachstumsmodell sind, das Marken wieder Kontrolle und Effizienz zurückgibt.
OMT.
Versucht raus aus dieser einseitigen Abhängigkeit zu kommen. Stellt euch breiter auf. Wenn dann mal ein Pillar irgendwie wegbricht, dann ist es nicht so wild, als wenn du halt nur auf Amazon, Google, whatever gesetzt hast. Und auf die Frage, ich glaube, Marken verlieren eigentlich viel mehr, als sie im ersten Blick sehen. Und auch die meisten merken es irgendwie erst, wenn es zu spät ist. Ich finde, auf der einen Seite ist es halt ein Kontrollthema. Also irgendwie zahle ich eine Miete dafür, dass ich irgendwo meine Anzeigen schalten kann. Und diese Miete wird irgendwie, die wird jedes Jahr teurer, die wird jedes Jahr unplanbarer. Und die Plattformen entscheiden irgendwie über die Preise und über alles, was dahinter steht.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Marcel, schön, dass du da bist. Marcel, der Markt steht unter massivem Druck, steigende Mediakosten, sinkende Effizienz, Datenschutz, AI, wir könnten auch die Rezession noch heranholen. Warum ist genau jetzt der Zeitpunkt, an den Partnerships vom Nice-to-Have zum strategischen Wachstumsmodell werden?
Hi Mario, gute Frage direkt zum Start. Ich würde sagen, wir stehen gerade an einem Punkt oder wir stehen in einer Phase, in dem diese klassischen Paid-Kanäle, so wie wir sie kennen, sei es jetzt Meta oder sei es Google, strukturell einfach an ihre Grenzen stoßen. Wir haben, hast du schon erwähnt, wir haben steigende Kosten, wir haben härtere Auktionen, wir haben das Thema Datenschutz, was uns immer wieder ein Beinchen stellt, wir haben das Thema AI und all das in Summe führt doch dazu, dass die Performance eigentlich immer teurer wird. Was aber nicht zwangsläufig heißt, dass sie immer besser wird. Viele von uns, und da würde ich mich und viele unserer Kunden auch mit reinzählen, haben sich in den letzten Jahren irgendwie in so eine versteckte Paid-Abhängigkeit, würde ich es fast sagen, manövriert. Klar, es ist bequem, es geht schnell, aber es ist auch brandgefährlich aus meiner Sicht, gerade wenn es die einzige Wachstumsquelle ist, die ich habe. Genau da setzen wir an und genau da setzt dann das Thema Performance Partnerships oder Partnership Marketing, an. Was wir versuchen und was wir machen, ist ja eigentlich, wir erzeugen den Wert nicht mehr durch CPCs oder durch reine Kaufkraft, sondern eher durch Kooperation. Also Kooperationen funktionieren halt unabhängig von Auktionen, sind dadurch robuster, sind stabiler. Und wir sagen bei uns immer so intern Performance, wir kaufen keine Performance, wir verdienen die Performance. Und ich glaube, genau das ist der große Unterschied. Das Thema Trust, Kooperation, Vertrauen, das hilft viel mehr als eine reine Auktion, gerade weil es auch so, du hast eben Rezession angesprochen, weil es in solchen Phasen einfach robuster ist.
Ich bringe da mal ein cooles Beispiel, das mir gerade so spontan einfällt, auch an unserem Case. Also ist jetzt nicht unbedingt Paid-Kanal, aber wir waren zum Beispiel jahrelang, ich will nicht sagen SEO first, es war eigentlich SEO only. Also, dass wir wirklich Neukunden, mal abgesehen von den Webinaren, die wir machen, die natürlich auch immer ein bisschen Word of Mouth erzeugen, weil es weitergeleitet wird, das ist natürlich auch ein tragender Kanal gewesen, aber wo wir Geld rein investiert haben, war neben einem E-Mail-Programm, um die Newsletter zu verschicken, was vielleicht auch durch Zufall dann halt, weil es weitergeleitet wurde, auch ein Neuakquise-Kanal war halt SEO. Wir haben viel Content produziert, beziehungsweise produzieren lassen und als Plattform dargestellt. Und ich habe glücklicherweise so knapp ein Jahr vor AIO, also bevor die AIO-Reviews kamen, halt hier intern so einen kleinen Shift gemacht und gesagt, hey Leute, wir müssen hier auch an andere Kanäle denken. Der Paid-Kanal, den haben wir bis heute nicht so richtig erschlossen. Ja, wir schalten viele Ads für die Konferenz, das funktioniert auch, ist aber für uns eher ein, ich würde sogar fast sagen, eher ein Brand-Kanal als ein Performance-Kanal. Aber das war wichtig, dass wir früh in andere Dinge rein investiert haben und zum Glück nicht, also jetzt, ich bin frei raus, ich sage das ja auch mal öffentlich in allen Podcasts und Webinaren, wo ich gefragt werde, also wir haben locker 30-40% Traffic verloren durch die AI-Overviews, weil wir so viel informationsbasierten Traffic hatten und da auch Leads und unser Umsatz korreliert halt mit unserem E-Mail-Account, das muss man ganz klar sagen, je mehr E-Mails wir eingesammelt haben, desto mehr verdienen wir in der Regel auch, das wird in vielen Firmen so sein und dementsprechend war es wichtig, dass wir irgendwann umgeswitcht haben und bei uns, wir suchen gerade einen Partnership-Manager. Ich glaube nur, dass wir unter Partnership ein bisschen was Unterschiedliches verstehen vielleicht. Das können wir ja gleich mal erörtern. Aber bevor wir dazu kommen, Folgefrage. Welche strukturellen und technologischen Entwicklungen haben das klassische Performance-Marketing an seine Grenzen gebracht? Du hast eben KI erwähnt. Du hast erwähnt, dass es teurer wird. Das kriegen wir auch wirklich von allen gesagt, dass es teurer wird, weil halt so viele den SEO-Traffic verloren haben und in das Thema Paid reingehen. Warum stoßen Paid-Strategien heute an ein Effizienzplateau? Was ist deine Meinung? Oder ist das überhaupt so?
Also ich bin jetzt natürlich auch nicht der Super-Paid-Experte, deswegen ist es jetzt wirkt das vielleicht so ein bisschen von außen drauf geschaut, aber ich glaube, genau das ist eigentlich das Gute, mal von außen drauf zu schauen. Und dieses Effizienzplateau, wo wir irgendwo sind, kriegen wir von allen Kunden irgendwie zurückgespiegelt. Die CPCs werden teurer, ich muss mir einfach immer mit mehr Kohle meinen Platz verdienen. Und wenn dann hinten die Conversion Rate nicht mitzieht, dann steigen meine Customer Acquisition Costs so weit in die Höhe, dass ich daran richtig zu knapsen haben kann als Unternehmen. Und ich glaube, da ist der B2C-Markt nochmal anders als der B2B-Markt, weil da Nutzer das Thema AI zum Beispiel ganz anders adaptieren als es im B2B. Aber wir sehen halt schon, dass das Budget, was ich reinstecke, nicht mehr zwangsläufig korreliert mit der Leistung, die hinten rauskommt. Und das war halt früher, war das eigentlich immer was, wo ich drauf setzen konnte, auch als ich noch auf Advertiser-Seite war. Ich packe einfach mehr Budget rein und dann habe ich quasi eine Parallelität drin. Und das schaffe ich heute einfach nicht mehr. Oder ich kenne nur ganz wenige Leute, die das heute noch schaffen. Das heißt, das mehr Budget führt nicht automatisch zu mehr Wirkung. Es skaliert irgendwie nicht mehr linear nach oben, so wie wir es von früher kennen. Ich glaube, genau da kommt auch wieder das Partnership, wir es verstehen. Kommen wir ja vielleicht gleich auch nochmal zu, so ein bisschen ins Spiel, wo es eher nachher um so Themen geht wie Vertrauen, wie Zielgruppenkenntnis oder wie auch eine echte gemeinsame Wertschöpfung zwischen zwei Partnern. Und ich glaube, das sehen viele Unternehmen gar nicht, weil sie so in ihrem Paid-Kosmos, Mikrokosmos irgendwie drinstecken und gar nicht so sehr, wie du das eben bei dir beschrieben hast, diesen Blick nach außen haben, sondern immer auf die gleichen Pferde irgendwie setzen.
Ihr sprecht bei APA, also bei eurer, ich will gar nicht Agentur sagen, ihr seid ja nicht nur Agentur, da kommen wir später nochmal zu, häufig von Performance Partnerships. Also ich war ja bei eurem, war es das 10-Jährige? Ich weiß es nicht mehr. Irgendeine Veranstaltung war ja 10 Jahre. Es war mega cool in diesem Lichterhaus, was ich da in Dortmund hatte. Hat mir echt viel Spaß gemacht, der Abend.
War auch schön, dass du da warst.
Ja, und ihr redet immer wieder, ich habe da immer wieder mal dieses Buzzword Performance Partnerships gehört, habe dann auch mal jemanden gefragt, was steht denn eigentlich dahinter? Und hat immer so das Gefühl, ich erkenne so ein bisschen Affiliate-Marketing damit. Und Partnermanagement und Affiliate-Marketing oder ist jetzt auch bei unserer Stelle, die wir gerade suchen, bin ich gefragt worden, sucht ihr einen Affiliate-Marketer? Dann muss ich, wenn ich dann die Stelle ein bisschen erkläre, dann kommt man relativ schnell drauf, es gibt Parallelen, aber halt nicht, ist nicht wirklich das Gleiche. Durch dieses andere Wording, was verändert sich dadurch in Sachen Logik, vielleicht KPI-System, Steuerung und warum ist das nicht nur ein Rebranding dieses Buzzwords, sondern ein Mentalitätswechsel?
Da streiten sich auch so ein bisschen die Geister drum. Also es gibt Leute in unserer Branche, die sagen so, die nutzen einfach ein anderes Begriff, aber irgendwie alles ist das Gleiche. Ne? Irgendwie aus Reiner wird Twix, aber sonst ändert sich nichts. Ich glaube aber, und so verstehen wir das hier bei uns, dass das einfach was komplett Unterschiedliches ist. Also Affiliate ist irgendwie zu eng geworden aus meiner Sicht. Und das ein großes Problem ist, wenn ich mit CMOs spreche, mit Direktoren im Marketingbereich, dann höre ich einfach so oft irgendwie Affiliate, das sind doch so Gutscheinleute. Und eigentlich ist damit die Diskussion irgendwie schon vorbei irgendwie. Und was ich immer merke, gerade wenn man so auf höhere Positionen geht, dann hat Affiliate eigentlich kein Potenzialproblem, sondern eher ein Relevanzproblem. Das Problem ist nicht der Kanal an sich, sondern die Wahrnehmung des Kanals. Und ich glaube, das ist ein Problem, das wir unter anderem auflösen. Aber wir denken das ganze Thema einfach noch mal ein bisschen weiter, wenn man es so ganz stumpf mal sieht. Affiliate denkt vielleicht eher in Klicks und Sales. Partnership denkt eher in Zielen. Affiliate steuert vielleicht eher nach dem Last-Click aus. Und wenn wir im Partnership unterwegs sind, denken wir viel mehr an das Thema Wertschöpfung und Kooperation.
Hast du da mal ein konkretes Beispiel?
Ja, klar. Also ich muss mal kurz überlegen, was ich sagen darf und was nicht. Ein stumpfes Beispiel ist, dass aus meinen Anfangsjahren des Affiliate-Marketings gab es immer so Content-Partner in den 2010er Jahren, die immer alle haben wollten. Das waren die kleinen Telco-Blogs, wenn man jetzt irgendwie für eine Telefonica gearbeitet hat oder so. Und die haben immer gut Geld verdient. Mittlerweile, weil es diese ganzen Gutscheiner, Cashback, Leute, Miles and More, was auch immer gibt, holen die sich in nahezu 90% der Fällen den Last Click. Das heißt, die verdienen das ganze Geld. Aber die harte redaktionelle Arbeit oben im Funnel, die Leute, die Zielgruppe erstmal darauf aufmerksam zu machen, dass es das Produkt gibt, überhaupt diesen Need erstmal zu erzeugen, das machen trotzdem weiterhin zum Beispiel so Content-Partner. Und dann ist es ja irgendwie unfair, nur zu gucken, wer hat den letzten Klick gebracht und der kriegt dann 100% der Provision und dann ist gut. Und deswegen ist halt eine Strategie kann sein, genau diese Partner nicht nur anders zu vergüten, sondern anders mit dem werbetreibenden Unternehmen zusammenzubringen. Also wirklich Co-Creation zu machen, gemeinsame, wir sprechen immer ungern von Kampagnen, aber so kleine Kampagnen machen, eine tiefere Integration zu machen, vielleicht eine Abschlussstrecke von einer Brand auf einer Publisher-Website zu etablieren, die Kundenbasis zu teilen, also quasi darauf Zugriff zu geben und was machen zu können. Und dadurch erschlägt man so ein bisschen diesen Last-Click-Moment und kommt einfach in eine viel engere, aber auch viel glaubwürdigere Kooperation am Ende des Tages.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe mich tatsächlich mit dem, was wir suchen, auch genau da. Also ja, Performance schon wichtig, ja, du musst anders denken, du fängst mehr in die, du überlegst Kampagnen, um mal bei dem Wort zu bleiben, mit den anderen zusammen und sagst nicht nur, okay, Klick und Verkauf hinten dran, sondern wir setzen zum Beispiel auch die Erfolgsmessung eine Stufe weiter oben, weil wir die Prozesse danach kennen. Das heißt, früher hat man gesagt, Kost per Lead, der ist bei uns halt, also der Lead muss ja nicht der Verkauf sein, also die Conversion, Kost per Conversion, sondern ich weiß genau, wenn ich Leads einsammle, dass eine bestimmte Anzahl an Leads mir hinten raus auch einen bestimmten Euro bringen. Das heißt, ich habe auch meine Prozesse vielleicht ein bisschen besser im Griff in so einer Konstellation. Am Ende könnte man trotzdem wieder sagen, ja, aber es hat ja trotzdem irgendwie auch eine Berührung mit dem, und du hast ja auch gesagt, es ist ja auch im Endeffekt nur ein bisschen weiter gedacht oder ein bisschen größer gedacht oder ein bisschen.
Genau. Also ich würd sagen so, dass dieses Beziehungsthema, das ist ja so ein bisschen das, was das alles umschließt, das hat es natürlich gemein. Und das ist trotzdem der Fall. Aber ich habe mal irgendwann Ärger gekriegt, weil ich auf einer Konferenz ein doofes Beispiel benutzt habe, was ich aber trotzdem passend finde. Das war so ein bisschen das Thema, dass im Affiliate laufe ich über eine Streuobstwiese und sammle all meine Publisher ein, egal ob das so halb faule Äpfel sind, die schon auf dem Boden liegen oder nicht. Und im Partnership-Marketing gucke ich mir einfach die besten Äpfel an, auch wenn sie noch nicht reif sind, und versuche sie dann zur Reife zu bekommen und zu hegen und zu pflegen. Auch wenn ich jetzt gerade nichts davon habe, aber sich das vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr für mich auszahlt. Oder in der nächsten Rezession, wo alle abspringen, der Partner aber vielleicht sagt, so, du hast jetzt so lange in mich rein investiert, jetzt gebe ich dir was zurück. Das heißt, wir arbeiten halt auf der Beziehungsebene viel stärker, als dass wir in irgendein Interface gehen und irgendwelche Klickpreise oder irgendwelche CPOs oder CPLs oder so anpassen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied.
Manchmal muss man auch vielleicht nicht in so einer Partnerschaft immer mit hartem Euro bezahlen. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir auch gewisse Daten zurückspielen können, die dann hinten raus viel mehr bringen, als jetzt von uns für den Lead Geld zu bekommen. Also der Wert der Dienstleistung oder des Rückflusses ist eigentlich viel größer, weil damit auch intern vielleicht besser gearbeitet werden kann, als wir es können. Jetzt ist es ein bisschen theoretisch, aber in einem Beispiel, wir haben in Partnerschaften mit, keine Ahnung, irgendeiner Plattform, die ist Medienpartner von uns, die verschicken für uns ein Newsletter, wir holen Leute rein und wir kriegen dadurch wirklich neue Kunden auf unseren Summit. Und im Umkehrschluss spielen wir denen zurück, wer über den ihren Newsletter ein Ticket bekommen hat und können das dann vertrieblich für sich vor Ort nutzen, was DSGVO-mäßig in Ordnung ist, aber natürlich nur für ihren eigenen Newsletter. Und dann kriegen sie von uns kein Geld direkt dafür, aber sie kriegen ein Know-how, ein Wissen, um dann das noch viel mehr für sich auszuschlagen, als wir es jemals für sie könnten. Und dementsprechend ist auch das vielleicht ein Ansatz hier, weil wir vorhin haben wir von KPIs mal ganz kurz gesprochen, oder ich habe es in der Frage verarbeitet, dass man vielleicht da auch mal neu denken muss und nicht immer nur so eindimensional Geld gegen Reichweite.
Das ist, finde ich, ein richtig gutes Beispiel. Das können Daten sein, das kann Know-how sein, das kann aber auch so, wie in so einem Fall, den ich eben erwähnt habe, ein Co-Branding sein, dass ich einfach irgendwie einen Image-Übertrag von einem werbetreibenden Unternehmen zu einem Publisher habe, in dem ich sagen darf, ich bin offizieller Partner von oder so. Also da gibt es so viele Ausgestaltungsmöglichkeiten. Was es aber bedarf, ist halt immer ein tieferes Verständnis der Geschäftsmodelle von allen Beteiligten zu haben. Also das schaffe ich halt nicht, indem ich irgendwo sage, ich zahle 50 Euro CPL und wenn du mehr willst, dann hau halt ab. Sondern ich muss ein intrinsisches Interesse haben zu verstehen, was ist meinem Partner jetzt wichtig, was braucht er gerade, ist es 5 Euro mehr, sind es Daten, ist es ein Logo, ist es was ganz anderes. Und das ist auch das, was mich unserem schönen Kanal gegenüber so positiv gestimmt macht, weil ich glaube, dass das halt nichts ist, was wir irgendwie über AI komplett ersetzen können. Also natürlich kann man im Hintergrund viel mit AI machen, aber diese Beziehungsebene, und das kennst du ja aus deinem Business-Kontext auch, das ist einfach so entscheidend. Und wenn man das gut macht, kann man da so viel rausholen, aber dafür muss man es halt gut machen. Und das ist erstmal ein Invest am Anfang. Und den Invest muss man bereit sein zu gehen. Ich glaube, wichtig ist, Partnership ist eine Möglichkeit, das zu tun. Es gibt natürlich bestimmt auch andere Möglichkeiten, das zu tun. Was ich gerne versuche rüberzubringen, ist diese, versucht raus aus dieser einseitigen Abhängigkeit zu kommen. Stellt euch breiter auf. Wenn dann mal ein Pillar irgendwie wegbricht, dann ist es nicht so wild, als wenn du halt nur auf Amazon, Google, whatever gesetzt hast. Und auf die Frage, ich glaube, Marken verlieren eigentlich viel mehr, als sie im ersten Blick sehen. Und auch die meisten merken es irgendwie erst, wenn es zu spät ist. Ich finde, auf der einen Seite ist es halt ein Kontrollthema. Also irgendwie zahle ich eine Miete dafür, dass ich irgendwo meine Anzeigen schalten kann. Und diese Miete wird irgendwie, die wird jedes Jahr teurer, die wird jedes Jahr unplanbarer. Und die Plattform entscheiden irgendwie über die Preise und über alles, was dahinter steht.
Die Frage ist hier, jetzt, wenn es so läuft, wie wir uns das jetzt erhoffen oder denken oder wie auch immer, wir haben die Leute, die im Paid-Marketing immer mehr bezahlen und müssen auf neue Ideen kommen und alle 100% der Leute kommen natürlich jetzt auf die mega geile Idee, wir machen jetzt Performance-Partnership-Marketing. Wie siehst du da die aktuelle Entwicklung? Wir reden bei Paid-Marketing von einem Plateau. Jetzt haben wir das Plateau ja beim Partnership-Marketing noch nicht erreicht. Warum? Weil wir ja gerade erst da versuchen, für Stimmung zu machen und immer mehr da vielleicht auch reinrutschen und das ein bisschen umdenken. Aber wie siehst du die Entwicklung insgesamt? Ist das wirklich der alternative Kanal? Und was denkst du, wann wir da ein Plateau stoßen und wie könnte das sein? Wie könnte das aussehen? Siehst du die Gefahr überhaupt?
Ja, schon. Ich seh die Gefahr schon. Ich glaube, das ist eher, wenn man so Branchenbubbles in sich sieht. Da sehe ich schon eine Gefahr. Also keine Ahnung, wir sind zum Beispiel relativ stark im Energiebereich unterwegs mit Energieversorgern oder Photovoltaikunternehmen und so weiter. Und da kann es natürlich sein, dass man relativ schnell an eine gewisse Sättigungsstufe kommt. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass wir da noch sehr weit von entfernt sind. Wir haben Unternehmen, die wir betreuen und ich weiß das auch von anderen, wo locker 25-30% der Online-Sales über Partnership-Marketing generiert werden. Das heißt, das ist da schon eine große Säule neben den ganzen Paid-Aktivitäten. Auch da geht immer noch was und geht immer mehr. Und ich glaube, das geht dann eher drum, kreative Möglichkeiten zu suchen und nicht in der klassischen Affiliate-Publisher-Welt zu bleiben. Denn in unserer Definition ist das eine Partnerbeziehung auf Augenhöhe. Und ein Partner kann im Endeffekt jeder sein. Also wir reden von Influencern, Mikroinfluencern, sind in unserer Definition Partner. Brands können auf einmal zu Publishern werden. Das heißt, was früher vielleicht so ein bisschen Barter-Deal-artig ist, aber so können wir natürlich auch Brands zusammenbringen. Also den alternativen Telco-Anbieter mit dem alternativen Stromanbieter. Und da zählt dann nicht, zahle ich 30 Euro CPO oder 35 Euro CPO, sondern was habe ich für einen Zielgruppenzugang? Wie kann ich einen Mehrwert bieten an meine Bestandskunden und so weiter und so fort? Also da ist noch relativ viel Luft nach oben.
Das macht echt Spaß, sich darüber jetzt Gedanken zu machen, weil unsere Partner sind auch Agenturen, so wie ihr jetzt, Plattformen, Agenturen, da reden wir gleich nochmal drüber, habe ich ja eben schon gesagt, aber auch Toolanbieter, Plattformen sind alle für uns total relevant, weil genau das du gesagt hast, sie bieten uns einen Zugang zu unserer Zielgruppe, ohne dass wir im Wettbewerb stehen. Das ist das vielleicht auch das Spannendste daran. Dann lass uns nochmal ganz kurz über APA sprechen. Also ich habe damals bei der Veranstaltung gelernt, sorry, dass ich mich da vorher nicht mit beschäftigt habe, aber ich dachte immer im ersten Step, ihr seid eine Agentur. Und habe dann aber deutlich mitbekommen auf der Veranstaltung, auch als ihr eure Ansprache gehalten habt oder die Begrüßungsrede, ihr vereint eigentlich eher so 2 bis 3 Ebenen, je nachdem, wie man es definiert. Also für mich war es irgendwie Agentur, aber auch Netzwerk, Plattform, wie auch immer. Also Agentur und Netzwerk, Netzwerk fällt bei uns so in den Tool-Bereich, deswegen habe ich damals noch gesagt Agentur Tools. Anbieter, aber eigentlich ist kein richtiger Tool-Anbieter, ihr seid Netzwerk. So, was war dahinter die strategische Motivation, das so aufzusetzen? Und wie verändert ihr dieses Modell oder wie verändert dieses Modell Effizienz, Datenhoheit und Skalierbarkeit im eben angesprochenen Partnership-Marketing?
Viele Fragen auf einmal. Ich versuche mich dran zu erinnern im Laufe meiner Antwort.
Ich wiederhole sie, kein Problem.
Sehr gut. Was wir einfach gemerkt haben im Laufe unserer Zeit, uns gibt's jetzt seit, hast du auch schon erwähnt, seit 10 Jahren. Wir sind im ersten Jahr als reine Agentur reingegangen und dann sind wir schon angefangen, haben unsere Plattform dazu gebaut. Wir haben einfach gemerkt, dass eine Agenturstruktur alleine für uns nicht reicht und die reine Plattformstruktur irgendwie auch nicht. Wir versuchen das einfach zu kombinieren. Wir haben auf der einen Seite die Agentur, die macht Strategie, die bietet aber auch die operative Exzellenz am Ende in der Betreuung. Aber wir brauchen einfach eine technologische Lösung zum Tracken. Klar können wir das irgendwie über Awin oder über die öffentlichen Affiliate-Netzwerke machen. Aber dann kommt ein weiteres Thema, was mir und was uns relativ wichtig ist, ist das Thema Datenhoheit. Wem gehören wirklich die Daten? Und wir generieren natürlich viel Daten von jedem View, jedem Klick, jedem Sale. Und die Datenhoheit möchten wir unserem Advertiser, also dem werbetreibenden Unternehmen am Ende geben, damit der oder diejenigen dann damit auch noch was machen können, in die CMP einspielen, irgendwelche Customer Lifetime Value Berechnungen hinten raus machen. Und diese Daten sind einfach so ein ungenutzter Schatz oftmals und das versuchen wir halt durch unsere Plattform besser hinzukriegen. Und wir haben natürlich aus Skalierungsgründen den Vorteil, es ist unsere Plattform. Wenn ich was geändert haben möchte, dann ändere ich es. Und dann muss ich nicht irgendwo auf eine Hotline anrufen und ein Ticket machen und dann wird das im übernächsten Sprint in Q2 2026 irgendwie mal umgesetzt, sondern es geht einfach viel schneller. Und wir haben so ein bisschen, das ist ein bisschen verwirrend, zugegeben, das Thema Netzwerk für uns nochmal rausgelöst, weil das Netzwerk für uns ist nicht das Affiliate-Netzwerk, sondern ist irgendwie unser Telefonbuch. Also welche Leute kennen wir, mit wem können wir Verknüpfungen herstellen und wie können wir wirklich dann diese Partnerships aufbauen? Ich glaube, irgendwie so eine Agentur ohne Plattform ist irgendwie blind, weil ich die Daten nicht richtig habe, weil ich nicht richtig zugreifen kann. Eine Plattform ohne Agentur aber ist irgendwie taub, weil ich nicht das Ohr an den Partnern habe. Und dadurch habe ich Datenhoheit. Ich kann deutlich effizienter arbeiten, weil es meine oder unsere Tools sind. Und dadurch ist natürlich die Skalierung für uns, aber auch für unsere Kunden viel besser machbar. Und ein Thema, was mich da immer noch sehr bewegt, ist das Thema Governance am Ende des Tages. Und das kommt leider irgendwie viel zu kurz, weil wir arbeiten mit Partnern, wir arbeiten viel auf Vertrauen, auf langfristige Partnerschaft. Aber das braucht natürlich auch einen gewissen Rahmen, in dem alle zusammenarbeiten. Und das ist mit einer eigenen Infrastruktur einfach viel einfacher und viel besser machbar.
Mhm. Welche Rolle spielen Daten und Technologie bei der Steuerung von Partnernetzwerken heute? Also wenn ihr ein eigenes Netzwerk seid, theoretisch könnte ich jetzt frei raussagen, seid ihr auch Wettbewerb zu Awin und Co. irgendwie. Wie stark ist die Automatisierung bereits realisierbar im Bereich dieser Steuerung von Partnernetzwerken? Wie siehst du das?
Automatisierbar ist immer schwierig, würde ich sagen. Also natürlich gibt es eine gewisse Automatisierung, die drin ist, was eine Clusterung von Partnern angeht, was gerade, wenn wir neue Partnerprogramme onboarden, wo man sagen kann, welche Partner passen wahrscheinlich dazu, was kann man gut zusammenbringen. Und was uns da besonders hilft, ist, dass wir wir haben jetzt Daten aus unserer Plattform von 9 Jahren. Also das ist, wir haben eine relativ große Datenbasis. Und wir schaffen es mittlerweile mit einer relativ guten Vorhersagegenauigkeit zu sagen, welcher Partner matcht wahrscheinlich mit welchem werbetreibenden Unternehmen und was kommt raus. Und das waren halt Sachen, die in der Vergangenheit in unseren Köpfen irgendwie stattgefunden haben. Und so können wir jetzt auch durch die Daten und natürlich zum Teil mit Hilfe von AI einfach Wissen innerhalb unserer Organisation so verallgemeinern, dass wir alle darauf zugreifen können. Und dann sprechen wir halt wieder über Skalierung am Ende des Tages.
Du hast das Thema Governance angesprochen. Viele Unternehmen unterschätzen das Thema Governance in meinen Augen. Welche Mechanismen braucht es, um Partnerqualität, Fraud-Risiken und Compliance systematisch zu steuern? Und welche Benchmarks setzt ihr dafür?
Also ich glaube, wichtig ist zu sagen, ist meine ganz persönliche Meinung, Partnerschaften funktionieren nur und wachsen nur, wenn wir Vertrauen und Sicherheit gewährleisten können. Und zwar auf allen Seiten. Und natürlich braucht es irgendwie, es braucht klare Regeln, es braucht klare Prozesse, es braucht aber auch Konsequenzen, wenn ich mich nicht dran halte. Was wir zum Beispiel haben, was wir machen, es gibt im Affiliate Marketing von der BVDW Working Groups und Code of Conduct, der geht aber einfach absolut nicht weit genug. Das heißt, wir haben einen eigenen Upper Code of Conduct für uns, für unsere Advertiser, für unsere Publisher, der einfach viel weiter geht als dieser BVDW Code of Conduct. Da stehen dann Sachen drin wie, was darf ich machen? Keine Ahnung, E-Mail ohne Double Opt-in raussenden ist verboten. Ist jetzt, ich bin jetzt auf dem untersten Niveau, weil ich mir das sonst nicht merken kann. Aber es stehen auch ganz klare Konsequenzen drin. Also was passiert, wenn du dich nicht dran hältst? Und ich finde, da brauchst halt kein irgendwie weich gewordenes Blabla, sondern da muss ich was zum Anfassen haben, um dieses Vertrauen halt auch aufzubauen. Und was wir gerade etablieren, ist ein Governance Board. Das heißt, wir haben ein paar interne Stakeholder, wir holen uns aber auch externe Stakeholder von Advertiser-Seite, von Publisher-Seite. Und wenn wir Fälle haben, wo wir das Gefühl haben, da verstößt einer gegen Compliance-Governance-Richtlinien, dann versuchen wir damit so ein halb externes Board zu haben, die als so ein Nischiedsgericht, würde ich es jetzt mal nennen, agieren können. Und die Hoffnung dahinter ist natürlich wieder, das Vertrauen zu stärken und das auch explizit nicht nur in eine Richtung gerichtet. Ja, Publisher können Fraud begehen, klar. Cookie-Stuffing, Brand-Bidding, whatever, kann man zum Glück mit Technologie relativ gut ausschließen. Aber auch Advertiser können Fraud begehen. Also ich habe einen Sales-Abgleich, wo ich sage, welche Provisionen zahle ich dem Publisher und welche nicht. Und dann einfach mal auf gut Dünken jeden dritten Sale zu stornieren, weil es ist im Endeffekt Geld, das ich einnehme, aber ich muss den Partner nicht bezahlen, ist genauso nicht in Ordnung. So, und wenn wir auf Augenhöhe miteinander sprechen wollen, auf Augenhöhe miteinander agieren wollen, dann müssen wir da einfach einen Riegel vorsetzen. Was jetzt explizit nicht heißen soll, dass das oft passiert. Aber es gibt natürlich Fälle, wo das passieren kann. Und vor 15, 20 Jahren war das noch in Regelmäßigkeit so. Und da sind wir schon viel weiter gekommen. Aber dieses alte Bild ist leider immer noch viel zu verankert in den Köpfen vieler Leute.
Du hast eben von Vertrauen gesprochen, das erklärt, das Thema Transparenz empfinde ich immer auch sehr wichtig, gerade um das Thema Vertrauen auch voranzubringen. Wie wichtig ist dir Transparenz zwischen Marke und Partner, gerade im Hinblick auf den langfristigen Erfolg? Und wie lässt sich das, also ich glaube, wir sind uns einig, dass Transparenz immer förderlich ist für so etwas, aber wie lässt sich das auch organisatorisch sichern?
Also ich glaube auch, dass wir uns da einig sind. Ich würde sogar sagen, es ist eigentlich die Grundvoraussetzung für jedes Partnership-Ökosystem irgendwie. Und was, finde ich, oft falsch verstanden wird, ist, Transparenz heißt nicht zwangsläufig irgendwie mehr Daten zu haben, sondern Transparenz heißt irgendwie die gleiche Wahrheit in den Daten zu haben für alle Beteiligten. Da ist wieder das Thema Datenbasis aus unserer eigenen Plattform, was ich eben hatte, super wichtig. Also ich muss die Daten irgendwo an einer Stelle haben, nicht in 38 Excel-Dateien und noch 2 PDFs-Reports und noch irgendwie 3 Tools. Das hilft mir am Ende nicht weiter. Und was halt in unserem Bereich auch ein großes Thema ist, ist das Thema Vergütung. Also wie transparent ist am Ende die Vergütung aufgebaut? Klar, ein Last-Cookie-Wins oder ein Last-Click-Wins ist immer das Einfachste. Du warst der letzte Kontaktpunkt, du kriegst jetzt Geld. Habe ich aber ja eben auch schon mal so ein bisschen gesagt, passt jetzt nicht immer zum Wertbeitrag, den jeder Partner bekommt. Und was wir halt versuchen, ist, Dashboards und eine Zahlenbasis zu haben, die quasi der Single Point of Truth ist und wo alle Beteiligten in der Kooperation zusammen drauf gucken können. Also es gibt kein Report für einen Advertiser und einen Report für einen Publisher, sondern es ist immer das Gleiche. Das ist so, finde ich, klingt jetzt irgendwie trivial, ist es gar nicht so, aber das hat bei uns schon richtig viel geholfen, um diese Transparenz reinzukriegen.
Google und Meta dominieren immer noch die Budgets, haben wir ja vorhin schon so ein bisschen drüber geredet. Viele denken da auch noch zu paid-lastig, auch wenn ja man fügt sich so ein bisschen in steigenden Kosten, weil man auch vielleicht nicht ganz die Lösung auf der Hand hat. Was verlieren Marken deiner Meinung nach strategisch, wenn sie nicht aktiv in alternative, Idealfall, wie wir es hier besprechen, partnerschaftsgetriebene Wertschöpfung investieren? Außer jetzt vielleicht bares Geld, was auch wichtig ist natürlich.
Ich glaube, wichtig ist, Partnership ist eine Möglichkeit, das zu tun. Es gibt natürlich bestimmt auch andere Möglichkeiten, das zu tun. Was ich gerne versuche rüberzubringen, ist diese, versucht raus aus dieser einseitigen Abhängigkeit zu kommen. Stellt euch breiter auf. Wenn dann mal ein Pillar irgendwie wegbricht, dann ist es nicht so wild, als wenn du halt nur auf Amazon, Google, whatever gesetzt hast. Und auf die Frage, ich glaube, Marken verlieren eigentlich viel mehr, als sie im ersten Blick sehen. Und auch die meisten merken es irgendwie erst, wenn es zu spät ist. Ich finde, auf der einen Seite ist es halt ein Kontrollthema. Also irgendwie zahle ich eine Miete dafür, dass ich irgendwo meine Anzeigen schalten kann. Und diese Miete wird irgendwie, die wird jedes Jahr teurer, die wird jedes Jahr unplanbarer. Und die Plattform entscheiden irgendwie über die Preise und über alles, was dahinter steht. Haben wir eben schon besprochen, Customer Acquisition Costs gehen hoch und so weiter und so fort. Ich glaube, dass wir halt anfangen müssen, Spielfelder uns selber aufzubauen, die uns selber gehören als Brand. Und das kann halt Partnership-Marketing sein, muss es aber nicht. Aber das bringt natürlich einer Brand, einer Marke eine gewisse Kontrolle zurück.
Wenn du MarketingentscheiderInnen eine klare Empfehlung abgeben müsstest jetzt, wie können sie in den nächsten 12 Monaten ganz operativ, hands-on, den Schritt von isolierten Partneraktionen, vielleicht auch Affiliate-Marketing-Aktionen, nennst du, wie du willst, hin zu einem echten Partnership-Operating-Modell machen? Was würdest du denen sagen?
Ich würde ehrlich gesagt mit den Basics anfangen. Ich würde im ersten Schritt schauen, wie mache ich denn mein Affiliate gerade? Was ich leider viel zu oft sehe, ist so ein, ach, Affiliate mache ich so nebenbei. Das macht mein Display-Mensch mit. Das macht die Vorstandsassistentin, der Wertstudent, whatever. Und wir haben über Vertrauen und so gesprochen. Das kann natürlich nicht funktionieren. Und das liegt dann nicht am Kanal, sondern das liegt an der Art und Weise, wie ich damit umgehe. Also das wäre auf jeden Fall was, was ich als erstes mir mal angucken würde. Dann würde ich wirklich reingehen und würde sagen, welche KPIs brauche ich, um das ordentlich steuern zu können? Und im Normalfall ist das ein Wertbeitrag, den ich, weiß ich nicht, Customer Lifetime Value oder ähnliches, den ich habe. Ich habe vielleicht einen Risikoscore, also auf wie viele Schultern, wie viele verschiedene Partner ist mein Risiko verteilt. Und dann kann ich fast schon losgehen. Ich kann vielleicht noch einen Qualitätsscore anlegen. So, das wären aber so die niedrigst hängenden Früchte, die ich mitnehmen würde. Und ich würde versuchen, einfach den ganzen Tag am Telefon zu hängen. So dumm, wie es klingt. Viel sprechen, viel verstehen. Und dann ergeben sich solche Chancen automatisch. Wenn ich nur irgendwie bei Awin in dem Marketplace bin und sehe, ach, da bietet jetzt wieder irgendwer eine Startseitenplatzierung für 150 Euro an, die buche ich mal, dann hilft mir das am Ende nicht weiter. Also so würde ich versuchen, da ran zu. Und ich würde immer sagen, nimm dir 10 gute Partner. Das ist immer besser, als mit 100 Mittelmäßigen zu arbeiten. Also konzentriere dich auf die, die wirklich was bringen können, die zu deiner Brand passen, und setz dich intensiv mit denen auseinander, anstatt irgendwie so ein bisschen was mit 100 zu machen. Ich glaube, das ist ein Thema, was einfach viele falsch machen. Die meinen, viel hilft viel.
Wenn ein Unternehmen Partnerschaften wirklich jetzt ernsthaft etablieren will, wo gehört das Thema organisatorisch hin und wie verändert sich Führung, wenn man nicht mehr Kampagnen managt, sondern Beziehungen?
Also ich würde sagen, organisatorisch gehört es irgendwie in eine eigene Unit. Es kann halt nicht sein, das war so ein bisschen das, was ich eben meinte, dass das irgendwer so nebenher mitmacht. Das funktioniert nicht.
So wie das bei uns gerade läuft über meinen Tisch. Ich mache das so ein bisschen nebenbei mit. Tut richtig weh.
Ja, aber ich glaube, du kannst es halt. Also du bist ein Typ, der versucht zu verstehen, wie andere ticken, was sie brauchen, wo der Schuh drückt und bist dann in der Lage, da irgendwie Lösungen anzubieten.
Ja, ich kann sogar selbst entscheiden. Das ist ja schon mal sehr cool. Aber das Problem ist, dass ich keine Zeit habe und deswegen so hinten runterfällt.
Ja, das ist immer was anderes. Aber ich glaube, genau das ist der große Unterschied. Also ich würde immer eher einen People-Leader, einen Relationship-Leader irgendwo reinsetzen, als einen, der hart auf reine KPIs und auf Kosten und Strukturen geht. Das finde ich ist so das Entscheidende, würde ich sagen. Natürlich sind KPIs wichtig, keine Frage. Aber wenn ich mich nur darauf besinne, dann
würden viele Partnerschaften
auf Deutsch gesagt.
Welche Learnings? Ich will mal gucken, ich habe noch so ein paar Fragen mitgebracht und mit Blick auf die Zeit, sage ich, glaube ich, gefühlt in jedem zweiten Podcast, weil ich am Ende doch immer mehr wissen will und so viele Folgefragen kommen, was natürlich auch bedingt ist, dass es immer sehr interessante Gespräche sind. Welche Learnings oder Erfolgsrezepte habt ihr vielleicht als Experten bei euren Kundenprojekten identifiziert, die für andere Unternehmen übertragbar sind, die du hier mit uns teilen darfst und kannst?
Also ich glaube, eins habe ich eben schon gesagt, Qualität schlägt Quantität. Ist ganz klar, irgendwie wenig gute Partner bringen mehr als 100, 200, x 100 durchschnittliche Partner. Ansonsten würde ich versuchen, über Inkrementalität, heißt das so auf Deutsch? Ja, bestimmt, zu gehen. Also, keine Ahnung, wir hatten mal einen Advertiser im Laufe dieses Jahres, den wir onboardet hatten, der war super stolz, dass er einen großen Partner hatte. Das war ein großes Punkte-Meilen-Cashback-System. Gibt's ja jetzt nicht mehr so viele. Der irgendwie 60% seines Affiliate-Umsatzes ausgemacht hat. Und da war er sehr stolz drauf, weil er diese Partnerschaft irgendwie selber entwickelt hat. Und das klang erstmal super. Dann gab's aber technische Probleme und der Partner war, glaube ich, 3 Wochen oder sowas offline. Und die Sales sind halt um weniger als 10% zurückgegangen. Das heißt, vom Prinzip war das so ein kleiner Beweis dafür, dass die Inkrementalität da zumindest kurzfristig nicht so da war. Und das wäre auf jeden Fall was ich mir immer versuchen würde anzugucken. Also, dass ich halt nicht so viele Partner habe, die so als Beifang irgendwie den Umsatz mitnehmen. Das kann ich natürlich standardmäßig nicht so super gut messen, aber ich kann es natürlich mit AB-Tests und mit ähnlichen versuchen, weiter ranzukommen. Also das wäre auf jeden Fall was ich neben der Qualität noch machen würde, genau. Und ansonsten würde ich wirklich auf das Thema Kultur gehen. Also das, was wir eben schon hatten. Also wir hatten Kunden, die wirklich im Laufe unserer Zusammenarbeit ihre Ansprechpartner so umgestellt haben, dass wir eher so, ja, Menschenfänger klingt jetzt so negativ, aber so People-Magneten irgendwie eher als Ansprechpartner hatten. Und das hat viel besser funktioniert, weil wenn wir die Advertiser und die Partner zusammenkriegen, funktionieren solche Leute einfach viel besser als Leute, die irgendwie sagen, ja, aber hier die Click-Rate ist um 0,01% runtergegangen und so weiter. Das hat weniger Sinn gemacht. Also das ist auf jeden Fall auch ein Erfolgsrezept, was ich weitergeben würde.
Ich habe noch eine Frage. Normalerweise kommt eigentlich immer am Ende mindestens eine Frage zum Thema KI. Das haben wir jetzt mal, lasse ich aber mal weg. Ich frage dich eher mal nach der perspektivischen Entwicklung oder nenn es von mir aus auch Trends. Wie sieht für dich die Zukunft des Partnership Marketings in den nächsten 5 Jahren aus? Gibt es Trends, die man gerade sehen kann? Technologisch, kulturell oder organisatorisch oder alles?
Puh, ich finde es gerade sehr schwierig, 5 Jahre in die Zukunft zu schauen, finde ich, weil wir gerade so einen Entwicklungsschub haben, wo alles so rasant irgendwie geht. Was ich aber glaube, ist, dass wir schon vor einer massiven Neuausrichtung stehen. Also ich glaube, dass wir technologisch weitestgehend automatisiert sein werden. Nicht im Sinne von Partnership Marketing läuft alleine, das hatte ich ja eben auch schon mal gesagt, sondern im Sinne von einer intelligenteren, datenbasierteren Steuerung. Und wir werden halt diese Tools noch weiterentwickeln, die irgendwie Partner automatisch clustern, die Potenziale identifizieren, die Fraud noch besser erkennen, die auch die Matching-Prozesse besser machen. Das wird so ein bisschen, glaube ich, wie so ein Programmatic heute sein, also technisch sehr sauber. Ich glaube, kulturell werden wir uns so ein bisschen weg von dem Kampagnendenken, hatte ich eben auch schon mal gesagt, hin zu mehr so Ökosystem entwickeln. Also Brands werden immer mehr verstehen, dass Partnerschaften nicht nur irgendwie ein weiterer Kanal sind, sondern eine wirkliche Wachstumskultur, würde ich fast sagen. Das Thema Co-Creation werden wir deutlich ausgebaut sehen, also gemeinsame Erstellung von Content zwischen allen Partnern. Vielleicht gemeinsame Datenräume, so in die Richtung, was du eben erwähnt hast. Aber was wir auf jeden Fall ein bisschen abbauen werden, ist diese Lieferantenbeziehung. Diese Lieferantenbeziehungsstruktur werden wir, glaube ich, immer weiter abbauen und es wird mehr in so die Richtung von so strategischen Co-Investments oder sowas laufen. Und organisatorisch, hattest du ja noch gefragt, ich glaube, organisatorisch wird es einfach noch ein größerer Bestandteil von der Unternehmenskultur werden, zumindest bei Unternehmen, die es verstanden haben, wie es geht. Vielleicht, und das ist so ein bisschen so ein Richtspruch, den wir intern haben, ist vielleicht auch mini provokant, aber ich glaube, es könnte sogar so weit kommen, dass wir an der einen oder anderen Stelle irgendwie so eine Art Chief Partnership Officer oder sowas haben. Also wir werden eigene Abteilungen sehen, glaube ich. Wir werden ganz andere Budgetlogiken, ganz andere Strategien sehen. Und ich glaube, was aber immer noch wichtig ist, und jetzt schweife ich vielleicht ganz minimal wieder ab, aber ich glaube, das soll jetzt kein Abgesang auf Paid sein. Paid wird weiter existieren. Ganz klar. Und ich Affiliate- oder Partnership-Marketing funktioniert auch nicht ohne Paid und andersrum genauso. Aber ich glaube, es wird halt nicht mehr dieser alleinige Wachstumsmotor irgendwie sein. Und ich glaube, dieses Thema, dass Partnerschaften wirklich nachhaltig Wert bringen, wird in meiner idealen Welt, in meinem Kopf auf jeden Fall, irgendwie der neue Branchenstandard werden. Es ist zumindest ein Ziel, woran ich und wir uns irgendwie gerne messen lassen würden.
Danke für diese Worte zum Schluss. Ich sehe es genauso wie du. Ich habe ja mehrfach gesagt, dass wir diese Position auch besetzen wollen und sie soll auch wirklich, ich weiß nicht, ob ich ihn gleich Chief Partnership Manager nennen würde, CPO, es steht für eigentlich für was anderes, aber egal. Aber ja, dediziert darauf hinarbeiten, in unserem Geschäftsmodell hoch sinnvoll, in anderen Geschäftsmodellen glaube ich aber auch, kann halt anders gestrickt sein. Und das so nah wie möglich an der Geschäftsführung ran, jetzt mit CPO, Chief Partnership Officer, wäre natürlich schon direkt C-Level, aber trotzdem macht es Sinn, dass diese Abteilung sehr nah an Entscheidern angesetzt wird, damit halt auch genau in solchen Partnerschaften der Partner sich auch abgeholt fühlt. Also ich habe so einen anderen Case gerade. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen erzählt, wir haben so ein bisschen Probleme gehabt, zeitweise mit der Location, wo wir unseren Summit durchführen. Also keine Sorge, der Summit wird stattfinden und es wird auch alles super. Aber in so einem Hotel, wenn dann auf einmal unser Ansprechpartner, dem sein Ansprechpartner oben drüber, also dem sein Chef ist weggefallen, die Position ist vakant. Dadurch hat sich keiner so richtig auf Entscheiderebene für uns verantwortet gefühlt, dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte jetzt mit ganz oben sprechen, weil ich brauche Entscheidungen, die schneller passieren. Und ich bin sehr unzufrieden geworden. Und genau das kann man vielleicht so ein bisschen als Vergleich heranziehen, wenn ich jemanden habe, der sich um Partnerschaften kümmert, selbst nichts entscheiden darf und dann noch lange Entscheidungswege hat, dann fühlt sich ja der Partner überhaupt nicht gewertschätzt, wenn er die ganze Zeit sehr lange auf Entscheidungen warten muss. Und ich glaube, das wäre falsch, weil gerade die Partner sollte man ja dann auch wertschätzen, so wie Mitarbeiter oder wie auch immer, dass sie auch maximalen Impact oder Input in so eine Partnerschaft reinliefern.
Ja, ich glaube, wenn ich noch ganz kurz einen Satz zu sagen darf, ich glaube, dass das sogar darüber hinausgeht. Natürlich habe ich das Thema Entscheidung und so, aber wenn ich auf dieser zwischenmenschlichen Ebene unterwegs bin und Business Opportunities sehe, die ich aus den Gesprächen herausfiltere, genau dann muss ich ja schnell sein. Dann hilft es mir nicht, irgendwie die Vorstandsvorlage zu machen und zu sagen, so in 8 Wochen haben wir es soweit, sondern da muss es schnell gehen. Und dann hilft es halt, wenn es möglichst weit oben oder zumindest mit einem direkten Draht irgendwie ausgestattet ist.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Marcel, für deine Expertise. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema zu reden, gerade weil es bei uns selbst gerade brandheiß ist. Schön, dass du da warst.
Mir hat's auch großen Spaß gemacht. Danke dir, Mario.
Und zum Abschluss der heutigen Folge mit Marcel müsste ich jetzt eigentlich Werbung für unseren Summit machen. Mache ich aber nicht. Ich weiß nicht genau, wann die Folge jetzt online geht und ich sag's trotzdem. Wir suchen einen Partnership Manager. Das ist eine ganz wichtige Stelle jetzt bei uns, die sich neu ergeben hat. Aufgrund dessen, dass ich dieses Jahr es selbst bei mir auf dem Tisch liegend ausprobiert habe und gemerkt habe, wie effektiv es für uns ist. Ich möchte diese Stelle besetzen, das mit mir hier intern aufzubauen. Wer Bock hat, ja, es hat eine Schattenseite, ihr müsst ganz eng mit mir zusammenarbeiten. Also, wenn ihr darauf Bock habt, kommt in unser Team, schreibt mir Aber ja, es ist keine Remote-Stelle. Ihr solltet Rhein-Main-Gebiet lieben, leben, dahin ziehen wollen, wie auch immer. Aber dann kann es eine sehr, sehr schöne Liaison sein. Ich würde mich sehr über Bewerbungen freuen. Ich glaube, ich mache das erste Mal einen Recruiting-Aufruf hier. Aber ja, ich hoffe, dass wir ihn bis dahin nicht mehr suchen. Aber wenn wir ihn noch suchen, dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, mal bei uns ins Karriereportal unten reinzuschauen und sich auf diese Stelle zu bewerben. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.